Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Also wenn Sie letzten Sonntag, wenn jemand hier war im Gottesdienst, da haben wir uns Gedanken gemacht über das erste Kapitel des Johannesevangeliums oder einen Teil davon. Und da endete der Abschnitt, den wir betrachtet haben, mit diesem Wort, mit diesem Vers 14, wo es dann heißt, er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Wie ist das? Ist das eigentlich ein Widerspruch? Gnade und Wahrheit? Wir kennen so die Redensart, dass man sagt, naja, dann hat er ein Auge zugedrückt. Also wenn man ein Auge zudrückt und dann gnädig schaut, nicht so genau hinschaut, ein Auge zudrücken heißt ja, ich blende einen Teil der Wirklichkeit aus und dann bin ich gnädig. Ein Auge zudrücken, ich konzentriere mich auf den angenehmen Teil der Wahrheit und blende den anderen aus. Als ich so jünger war, also ich meine jetzt so kleingeschrieben jünger, da haben wir so im Jugendkreis, da war so ein Lied so Mode, da hieß es dann, so wie ein altes Haus im Licht der Straßenlampe wirkt und dadurch manche Hässlichkeit verbirgt. So ein altes Haus im Licht der Straßenlampe, also das war mir schon immer nicht so ganz geheuer, dieser Formulierung, diese Strophe, weil ich gesagt habe, heißt das, dass Gott uns nur dann lieb hat, wenn er nicht so genau hinschaut? Ein altes Haus im Licht der Straßenlampe, na gut, da sieht man die Risse nicht, da sieht man den Holzwurm nicht, da sieht man nicht, dass irgendwo der Schwamm in der Mauer ist und so. Und eigentlich, und wenn Gott uns dann einfach so im besten Licht erscheinen lässt und sagt, na genauer hinschauen wollen wir lieber nicht, sonst wäre es mit meiner Gnade vorbei. Ist das so? Jetzt finden wir aber, dass Johannes das so zusammenfasst, was er an Jesus gesehen hat, in Kapitel 1. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Der ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon vor mir da. Aus seinem unendlichen Reichtum hat er uns mit aller erdenklichen Gnade überschüttet. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben. Hier steht ausdrücklich immer wieder Gnade und Wahrheit. Und das hat mich jetzt mal neugierig gemacht. Was heißt das eigentlich? Was verbirgt sich hinter diesen so gebräuchlichen Begriffen Gnade und Wahrheit? Ich habe also mich mal schlau gemacht, in der Bibel rumgeblättert und verschiedene Wörterbücher und so und mal geguckt, was ist Wahrheit eigentlich? Wahrheit? Naja, Wahrheit ist zunächst mal oft eine Beschreibung, sag mal so Definition, eine zutreffende Beschreibung eines Sachverhalts. Ja, wenn ich sage, ein Auto hat 4 Räder, dann ist das soweit die Wahrheit in den meisten Fällen. Manchmal ist eins abgefallen, aber normalerweise stimmt das. Ja? Das ist eine zutreffende Beschreibung eines Sachverhalts. Wenn einer sagt, ich war es nicht, ich habe die Scheibe nicht eingeworfen und es stimmt, dann ist das die zutreffende Beschreibung eines Sachverhalts. Irgendwann haben aber dann, als die Griechen, die Philosophen sich darüber Gedanken gemacht haben, was ist denn Wahrheit? Und dann kamen auch noch andere Ideen dazu, dass Wahrheit manchmal auch noch in einem anderen Sinn gebraucht wird. Da gab es dann den Platon, so einen dieser Philosophen, der hat so ein berühmtes Gleichnis erzählt und hat gesagt, im Grunde, was wir sehen, das sind so die Schatten an der Höhlenwand. Wie wenn da irgendwo, wir sitzen in der Höhle und das von draußen fällt das Licht rein und wir sehen die Schatten an der Wand. Und aus diesen Schatten, die wir sehen, versuchen wir jetzt die Wahrheit zu konstruieren. Das heißt, wenn man denjenigen, der den Schatten wirft, nicht sieht, aber aus dem Schatten kann man ja sagen, ja gut, der hat einen Bauch oder hat eine Glatze, aber man kann ja manches dann über denjenigen irgendwo rauskriegen. Das ist natürlich wahr in gewissem Sinn. Manchmal verbirgt sich die eigentliche Wahrheit hinter dem Offensichtlichen. Manchmal ist das, was man so wahrnimmt, was man hört und sieht, nicht die ganze Wahrheit. Momentan ist ja groß Remi-Demi, ja? Netanyahu und Donald Trump haben einen Friedensplan verkündet. Und hoffen, denn der größte Dealmaker der Geschichte, dass er jetzt seinen Deal macht. Ich dachte immer, Deals werden zwischen zweien ausgehandelt und nicht einseitig verkündet. Aber gut, ich als kleines Licht weiß das wahrscheinlich nicht. Aber was ist denn die Wahrheit dahinter? Warum treten die beiden jetzt so in der Öffentlichkeit auf und verkünden so einen wunderbaren Friedensplan, der für Israel ganz sicher toll wäre? Die eigentliche Wahrheit dahinter könnte sein, dass beide im Wahlkampf sind und demnächst wieder gewählt werden möchten. Und das ist so ein bisschen Höhlengleichnis, ja? Man sieht, aha, denen geht es darum, den Frieden dort zu sichern. Und die eigentliche Wahrheit dahinter hat vielleicht auch damit zu tun, ich möchte ja auch wieder gewählt werden. Wahrheit ist also, so sagen die griechischen Philosophen, manchmal auch das, was wir erkunden. Wir sehen etwas und versuchen da auf eine Wahrheit, die dahinter ist, zu schließen. Wir machen unsere Beobachtungen, um rauszukriegen, was stimmt. Auch im Blick auf Gott vielleicht. Wir schauen in diese Welt und versuchen anhand von dem, was wir sehen, die Planetenbahnen, die Gestirne und das Kleine und die Schöpfung und all das, und versuchen daraus jetzt abzuleiten, welche Wahrheit dahinter steht, auf welchem Zufall oder durch welchen Schöpfer das entstanden sein könnte. Das ist also Wahrheit, die wir erschließen aus Dingen, die wir sehen. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Heute begegnen wir einem ganz anderen Verständnis von Wahrheit. Das postmoderne Wahrheitsverständnis. Jeder hat seine Wahrheit. Und eine absolute Wahrheit ist doch gar nicht mehr so interessant. Wenn also ein Präsident sagt, bei meiner Amtseinführung waren so viele Leute wie nie zuvor. Und dann sagen andere, da schau, ich habe Fernsehbilder, dass bei Obama doppelt so viel waren. Ja, das sind alternative Fakten. Das ist das Wahrheitsverständnis. Wenn ich das so empfinde, dass bei mir so viel waren wie nie zuvor, dann ist das meine Wahrheit. Das mag ja im Blick auf irgendwelche offensichtlichen Dinge in dieser Welt manchmal ganz lustig sein. Aber wie ist das, wenn das im Blick auf Gott passiert? Dass jeder sagt, naja, wer sein Gott ist, muss doch jeder selber wissen. Absolute Wahrheit, wieso? Das ist das, womit wir heute zu tun haben. Interessant fand ich dann, wenn man jetzt von der Wortbedeutung von Wahrheit herkommen und das mal im Hebräischen betrachten, dann fällt auf, dass das Wort für Wahrheit im Hebräischen sprachlich sehr eng verwandt ist mit Treue, mit Verlässlichkeit. Also der Wahrheitsbegriff, der im Alten Testament zugrunde liegt, hat weniger damit zu tun, dass auch, ja, dass der Sachverhalt stimmt, den ich beschreibe. Aber es hat sehr viel mehr zu tun, ob die Person wahrhaftig ist, die mir das erzählt. Das ist ja manchmal ein Unterschied zwischen einer sachlich soweit korrekten Information und dem, ob diese Nachricht vertrauenswürdig ist. Jeder, der einen Computer hat, hat ja irgendwann die letzte Zeit mal irgendwann die Meldung gekriegt, dass die Unterstützung für Windows 7 jetzt ausgelaufen ist. Gibt also keinen Support mehr für Windows 7. Dann hatte ich natürlich, habe immer noch einen Rechner im Büro stehen, der läuft mit Windows 7 und läuft nach wie vor sehr gut. Aber dann habe ich irgendwann geglaubt, dass die gesagt haben, die Unterstützung läuft aus, du kriegst keinen Service mehr. Steig um auf Windows 10. Also gut, ich habe mir das sagen lassen, habe mir Windows 10 besorgt, habe das Windows 10, die CD da reingelegt und dann hat der gesagt, der Computer überprüft jetzt, ob es möglich ist, Windows 10 zu installieren. Es ist möglich, ich installiere. Ja, das ist gemacht. Ja, jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, 2 Stunden brauchst du nichts anderes zu machen, weil bis dann alles wieder eingegeben hast und bis dann die nächste Software wieder eingespielt hast, die Bibelprogramm mit 7 Übersetzungen und so weiter. Also an dem Tag brauchen sie nichts mehr zu tun. Nächsten Morgen eingeschaltet, ja, installiere Update, ja, und auf einmal nichts. Geht nicht mehr. Also ich meine, ein kleines bisschen kenne ich mich mit Computer aus, ich habe es schon öfter gemacht, aber ich war so ratlos, dass ich die Kiste eingepackt habe und habe sie in die Werkstatt gebracht. Die haben dort 2 Tage rumprobiert und haben mir schließlich gesagt, ja, es ist möglich, Windows 10 auf diesem Rechner zu installieren. Er geht nur nicht mehr anschließend. Also die sachliche Information war, es ist möglich, Windows 10 auf diesem Rechner zu installieren. Also ist diese Aussage ist wahr. Es ist möglich. Aber die ganze Wahrheit wäre gewesen, er funktioniert danach nicht mehr. Da merkt man jetzt den Unterschied zwischen einer richtigen Darstellung eines Sachverhalts und der zuverlässigen Information, ob die Person, die mir das sagt, auch wirklich es gut mit mir meint. Das ist ein schönes Beispiel dafür, zwischen einer soweit korrekten Information, wenn ich das Auto verkaufe, Sie sehen doch, der Tachostand ist 20.000 Kilometer, dass es eigentlich 320.000 sind, naja, das ist die andere Wahrheit. Ja? Und da merkt man halt, dass der biblische Wahrheitsbegriff, der sehr mit der Person verbunden ist, noch sehr viel tiefer geht. Wenn Gott die Wahrheit ist, dann zeigt sich das daran, dass er uns gegenüber treu ist und verlässlich. Es ist nicht nur richtig und nicht nur wichtig, ob das formal stimmt, was Gott uns sagt, sondern es ist noch viel wichtiger, ob er es gut mit uns meint. Also, Gott ist treu, er ist verlässlich, er ist wahrhaftig. Deswegen, was heißt das jetzt? Ich fand den schönen Satz, denn der hat mir gefallen. Wahrheit ist nicht nur die Frage nach dem Sachverhalt, sondern nach dem Sich-Verhalten. Also nicht nur, ob jetzt ein Sachverhalt korrekt richtig dargestellt ist, sondern ob ich dem anderen mich richtig gegenüber verhalte. Und ihn nicht irgendwo versuch über den Tisch zu ziehen. Jesus ist die Wahrheit. Interessant finde ich ja, dass dieses Begriffspaar in Gnade und Wahrheit, dass das eigentlich sehr alt ist. Im Alten Testament schon taucht diese Kombination von Gnade und Wahrheit immer wieder auf. Manchmal ein bisschen getarnt, weil es in der deutschen Übersetzung nicht gleich offensichtlich ist. Wenn zum Beispiel Jakob betet: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue. Chesed und Amet. Gnade und Wahrheit. Ja, da kommt das genau vor. Ich bin zu gering aller Gnade und Wahrheit. Oder wenn Mose betet: Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Das Wort Wahrheit kann man auch als Treue übersetzen. Also Gnade und Wahrheit ist eine Begriffskombination, die im ganzen Alten Testament immer wieder vorkommt und sehr häufig in den Psalmen. Wenn also Johannes sagt, in Jesus stellt sich Gott uns vor, in seiner ganzen Barmherzigkeit und Treue, in seiner ganzen Gnade und Wahrhaftigkeit, in Jesus haben wir den lebenden Beweis, dass Gott treu ist. Den lebenden Beweis, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Den lebenden Beweis dafür, dass er sich seines Volkes, seiner Leute selber annimmt. Dass Gott nicht nur Worte macht, uns nicht nur einwickelt in alle möglichen klugen Wahrheiten und Sprüche, sondern dass er es ernst meint mit uns. Wie ernst es Gott ist, uns zu retten, das sehen wir daran, dass er in Jesus selber kommt. Und wie er sich verhält und wie er auftritt, dass Jesus kommt und wie er kommt und was er tut, ist der lebende Beweis für Gottes Barmherzigkeit und Wahrheit. Also diese Begriffskombination, ja, die Hebräer, die sagen Chesed und Amet, also das ist ein fester Begriff, Gnade und Wahrheit. Und das ist etwas, was Gott kennzeichnet. Und so sagt Johannes, in Jesus sehen wir die Gnade und Wahrheit Gottes. Ihn in seine Herrlichkeit, in Gnade und Wahrheit begegnet uns in ihm. Was ist Gnade? Ich habe anfangs schon so gesagt, Gnade verbinden wir oft damit, das ist manchmal so ein bisschen herablassend, ja, ja, ich bin gnädig, ja, ich brauch's mir nicht rausgeben, die 10 Cent darfst du behalten, ich bin so gnädig. Gnädig ist manchmal auch, sagt, ich drücke ein Auge zu, ich nehme es nicht so genau. Gnade wird dann oft so verstanden, dass Gott eben einfach fünfe gerade sein lässt und sagt, ist doch egal, komm, stehen wir drüber. Dann wäre es tatsächlich ein Widerspruch zur Wahrheit. Dass man einfach nicht so genau hinguckt und sagt, passt schon. Ist zwar am Autoreifen, sind zwar bloß 3 Schrauben angezogen statt 5, aber passt schon. Ja, ist ja die Mehrheit. Nee, es passt nicht. Was ist Gnade? Auch das Wort, auch der Begriff Gnade ist sprachlich sehr eng mit dem Begriff Liebe verbunden. Gnade ist die Liebe. Und zwar nicht, weil wir sie verdient hätten, sondern weil wir sie nötig haben. Daran misst sich die Liebe Gottes, nicht weil wir sie verdient haben. Das ist der große Trugschluss. Wir müssen uns die Liebe Gottes verdienen. Und wehe, wenn wir diesen Ton reinfließen lassen in unser Denken, dass man sich richtig verhalten muss, um die Liebe Gottes zu haben. Und wie leicht kommt man da selbst in der Erziehung rein, ne? Wenn die Kinder fragen, hast du mich noch lieb, wenn ich das gemacht habe? Als ob Liebe eine Frage des Wohlverhaltens wäre. Und dann zu sagen, ja, lieb habe ich dich, aber ich weiß, dass es nicht gut für dich ist. Und weil ich dich lieb habe, deswegen bin ich dagegen, dass du das tust. Liebe, weil wir sie nötig haben, nicht weil wir sie verdient haben. Gnade ist also keine Selbsttäuschung Gottes. Nicht, dass er sagt, naja, versuchen wir es nochmal, wird schon gut gehen. Oder, ja, sind wir mal geduldig, irgendwann werden sie es schon hinkriegen, da unten, die Menschlein. Sondern Gnade hat zu tun, dass Gott den völligen Bankrott von uns Menschen sieht und sagt, nein, sie sind nicht dazu in der Lage. Wie begründet Gott den Bund mit Noah? Alles Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von klein auf. Deswegen verpflichte ich mich, diese Erde nicht mehr durch eine Flut zu entvölkern, weil sie überfordert sind, weil sie es nicht hinkriegen. Und die Liebe Gottes ist darin begründet im Wesen Gottes, nicht in uns. Nicht, weil wir so lieb sind, ist Gott barmherzig, sondern weil er uns so liebt. Die Gnade wird daran ersichtlich, dass Gott sich selbst nicht schont. Und deswegen sagt Johannes, Gottes Gnade und Wahrheit wird in Jesus ersichtlich. Weil hier er miterlebt hat und mitgesehen hat und er stand unter dem Kreuz und hat gesehen, Gott schont sich nicht. Und seine Treue und seine Wahrhaftigkeit geht so weit, dass er selbst das Urteil erträgt, um uns zu retten. Und deswegen ist Gnade auch nicht nur, dass Gott sagt, naja, komm, Schwamm drüber, vergessen wir's. Sondern Gnade ist auch die Fähigkeit, dass Gott uns es ermöglicht, jetzt in Treue und Wahrhaftigkeit zu leben. Das ist ja das große Missverständnis, gegen das schon Paulus ankämpfen musste. Ja, wenn er sagt, und du, je schlimmer noch, deine Sünde kann noch so schlimm sein. Und dann weißt du, die Gnade Gottes ist noch größer. Und dann hat er schon diese Kritiker wieder, die von der Seite kommen und sagen, jetzt, Paulus, jetzt wird es aber gefährlich. Ja? Wenn du da so von der Gnade redest, dann werden die Leute leichtfertig und sagen, ja, Gott soll uns doch vergeben, ist doch sein Handwerk. Und er sagt, nein, wer diese Gnade einmal erfasst hat, kann nicht einfach so weiterleben, als wäre es nicht passiert. Der kann nicht so tun und sagen, ach ja, komm, umso mehr ich Mist mache, desto mehr hat Gott zu vergeben. Paulus ist im Gegenteil überzeugt davon, dass das Überwältigtsein von der Gnade Gottes unser Denken und unser Handeln tiefer umkrempelt als jedes Gesetz. Weil jede Gesetzlichkeit, jede Vorschrift, jedes uns selber anstrengen, führt uns wieder auf uns selber zurück und führt dazu, dass wir irgendwann die Maschen im Zaun wieder größer machen, dass wir doch durchpassen. Aber wer das erfasst hat, was Jesus für uns getan hat, der sagt, ich kann nicht so weiterleben wie bisher. Gnade ist Ausdruck des Wesens Gottes. Und deswegen sagt Johannes, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Nur in Jesus. Jesus ist einzigartig. Ja, es ist ja auch die Rede in diesem Abschnitt von Johannes, dem Täufer, der auf Jesus hingewiesen hat. Der den zeigt und sagt, schau, da ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Den müsst ihr hören. Zu dem schickt er seine Jünger hin, dass sie Jesus nachfolgen. Von dem sagt er, er muss viel mehr Einfluss kriegen und ich immer weniger. Aber Johannes sagt hier klar, er ist nicht das Licht. Er weist hin auf das Licht. Und Johannes nennt hier Mose. Er sagt, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Ja, das Gesetz ist eine großartige Sache. Das Alte Testament, in dem beschrieben ist, wie Gott sich um sein Volk bemüht. Dass Gott Maßstäbe gibt und sagt, darauf kommt es mir an. Da will ich euch hinführen. Da sollt ihr lernen, so zu leben. Aber sagt, das ist nicht die Gnade und Wahrheit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wird am sichtbarsten in Jesus, in ihm. Der Einzigartige, in dem die Gnade und Wahrheit Gottes ersichtlich sind. Wenn das aber stimmt, dass Jesus einzigartig ist und dass nur in ihm Gnade und Wahrheit zu finden sind, dann gilt doch auch, dass Jesus unsere einzige Chance ist. Und das ist nicht einfach eine Anmaßung, wenn Jesus sagt, übrigens, ich bin der einzige Weg zu Gott. Das wäre anmaßend, das wäre überheblich, das wäre intolerant, wenn Jesus tatsächlich nur irgendein Mensch wäre, der irgendwo mal sagt, ich würde eine neue Religion gründen. Wenn Jesus ein Religionsstifter unter vielen ist und von sich sagt, ich bin übrigens der einzige Weg zu Gott, da muss man sagen, dann bist du intolerant, dann bist du ganz schön eingebildet. Dann haben die recht, die uns Christen vorwerfen, ihr seid intolerant. Ihr lasst nichts anders gelten, außer eurer Überzeugung. Wenn das so wäre, dass Jesus nur ein Mensch ist. Wenn Jesus aber die Verkörperung von Gottes Herrlichkeit ist in Gnade und Wahrheit, wenn wir auf dieser ganzen Welt Gott nirgends so deutlich erkennen wie in Jesus, dann ist das einfach die Beschreibung eines Sachverhalts, wenn Jesus sagt, es gibt keinen anderen Weg. Also es hängt sehr damit zusammen. Wenn man sagt, die Christen sind intolerant, sie wollen außer Jesus keinen Weg gelten lassen, dann muss ich sagen, dann hast du den ersten Denkfehler schon gemacht, dass wir das erfunden hätten. Oder Jesus das erfunden hätte und gesagt, so ist das. Sondern der Denkfehler liegt daran, wenn Jesus tatsächlich Gott ist, der seinen Fuß auf diese Erde setzt, sich höchstpersönlich ans Kreuz nageln lässt für uns und uns dann sagt, übrigens, es gibt keinen anderen Weg, sonst hätte ich ihn mir erspart, dann ist das einfach die Beschreibung eines Sachverhalts. Und dann ist es nicht die Einbildung von ein paar Christen, die meinen, so ist das halt, sondern dann ist es einfach eine Information, die Gott uns gibt, in Gnade und Wahrheit. Jesus, der einzige Weg, weil nur in ihm die Herrlichkeit Gottes in Gnade und Wahrheit ist. Deswegen kann es für uns nichts Wichtigeres geben, als Jesus zu erkennen, in Jesus die Herrlichkeit Gottes zu sehen, seine Wahrhaftigkeit, seine Treue, seine Verlässlichkeit, seine Liebe, die sich uns schenkt. Deutlicher kann man Gott nicht kennenlernen als in Jesus. Deswegen sagt Johannes, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir haben sie gesehen, nicht nur da auf dem Berg, als er da vom Glanz überstrahlt war, sondern in jedem Wort, das er sagte, in jeder Tat, die er tat, in jeder Geste, die er uns gegenüber so geäußert hat. Er ist der, der uns zu Gott heimbringt. Gnade und Wahrheit. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.